Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 21. Mai, heute mit folgenden Themen. Der tote Hund bellt wieder. Christian Frings spricht über die Aktualität von Karl Marx. Und Kriegsdienstverweigerer Gilewais Said aus Eritrea ist unser Kopf der Woche, ausnahmsweise am Dienstag. Anlass ist die kommende Abstimmung zur Asylgesetzrevision vom 9. Juni. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Stadt Bern will in Zukunft keine Fanmärsche mehr zulassen, ja vielleicht sogar auch keine Cup-Finals mehr austragen. Das sagte der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause gegenüber diversen Medien nach den massiven Ausschreitungen vor dem gestrigen Cup-Final. Die Fanmärsche der Anhänger von GC und Basel waren genehmigt, die Fans hielten sich aber offenbar nicht an die vorgegebenen Routen. Deshalb kam es in der Innenstadt zu Auseinandersetzungen, die Polizei setzte Tränengas und Gummischrot ein, rund ein Dutzend Personen wurde verletzt. Sicherheitsdirektor Reto Nause will deshalb keine Fanmärsche mehr zulassen und auch überdenken, ob die Stadt Bern weiterhin für die Austragung von Cupfinals in Frage komme. Den Cup-Final gewonnen haben nach dem 1:1 nach 120 Minuten und Penaltyschießen die Zürcher Grasshoppers. Für Berner Jugendliche unter 16 Jahren wird es immer schwieriger, unerlaubterweise Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Das zeigen die Testkäufe und Kontrollen der Suchtprävention vom Blauen Kreuz im Auftrag der städtischen Orts- und Gewerbepolizei. Im April haben sie in der Stadt Bern Alkohol- und Zigaretten-Testkäufe mit Jugendlichen durchgeführt, in großen Detailhandelsläden, aber auch in kleinen Quartierläden und Kiosks. Bei insgesamt 16 Testkäufen wurden Jugendlichen unter 16 Jahren nur zweimal alkoholische Getränke verkauft, Zigaretten haben die Jugendlichen nirgends erhalten. Somit ist die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen mittlerweile auf knapp 90% gestiegen, schreibt das Blaue Kreuz in einer Mitteilung. Unklar bleibt jedoch dabei, wie viel öfters ältere Personen Alkohol und Zigaretten einkaufen, um sie dann den Minderjährigen weiterzugeben. Die Regierung vom Kanton Neuenburg ist bei der Stichwahl vom Sonntag nach links gerutscht. Die SP hat nun 3 von 5 Mandaten im Staatsrat. Erstmals einen Regierungssitz gewann die SVP. Große Verliererin ist die FDP, die nur noch einen Staatsrat stellt. Somit steht im Kanton Neuenburg wie im Kanton Bern auch neu ebenfalls eine linke Regierung einem bürgerlichen Parlament gegenüber. Wie man am besten Steuern vermeidet, das zeigt der Computerkonzern Apple. Mit einem komplexen Geflecht an sogenannten Offshore-Firmen, im Ausland angesiedelten Firmen, umging Apple Steuerzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Das stellte ein Bericht vom US-Senat fest. Apple hat nicht illegal gehandelt, sondern Gesetzeslücken ausgenutzt. Laut dem Senatsbericht verlagerte Apple zum Beispiel Rechte an geistigem Eigentum in Länder mit tiefen Steuern. Diese Gesetzeslücken will der US-Senat nun stopfen. Heute debattiert er über die Steuerstrategie. Bei der Anhörung im Senat muss auch Apple-Chef Tim Cook vor den Senatoren antreten. Und noch zum Wetter, das ist schnell erzählt. Heute und bis auf Weiteres bleibt es meist stark bewölkt mit Regen, ab und zu kurzen Aufhellungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei um 10 bis 12 Grad.
Rabe Info 95,6.
Lange wurden sie totgeschwiegen, nun erfahren sie eine Renaissance, die Theorien von Karl Marx. In den 80er Jahren hatte die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher Karl Marx den Todesstoß versetzt mit ihrer radikalen neoliberalen Politik. Jetzt, kurz nach Thatchers Tod, lebt Karl Marx wieder auf. Seine Schriften werden aus verstaubten Schubladen gekramt, an Universitäten und in politischen Gruppen gelesen. Allein in Bern gibt es mindestens 4 Lesekreise um Karl Marx' Monumentalwerk «Das Kapital». Ein Grund ist sicherlich die weltweite Krise vom Kapitalismus. Viele klassische Ökonomen haben Mühe, die Ursachen zu erklären. Sind die Banken schuld, die die Immobilienblasen platzen ließen, oder ist die Krise vielmehr Ausdruck der inneren Logik vom kapitalistischen System? Um solche Fragen zu klären, wird heute wieder mehr auf Karl Marx zurückgegriffen. Einer, der sich seit Jahren mit den Theorien von Karl Marx auseinandersetzt, ist Christian Frings. Nebst eigenen Texten hat er zahlreiche Bücher vom bekannten englischsprachigen Marxisten David Harvey ins Deutsche übersetzt. Morgen Mittwoch ist Christian Frings in Bern zu Gast. Philippe Blanc hat mit ihm im Vorfeld gesprochen.
Seit dem Ausbruch der weltweiten Krise 2008 wird viel über die Ursachen der Krise debattiert. Viele Ökonomen stellen sich Fragen, wie das möglich war. Und immer häufiger ist auch zu beobachten, dass der Name Karl Marx wiederfällt und man über die Texte von Karl Marx sich erneut Gedanken macht. Wie ist die Renaissance von Karl Marx zu erklären?
Ja, ich denke, mit dem Ausbruch der Krise ist eine tiefe Verunsicherung der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften eingetreten. Man kann das in den Feuilletons, sogar in den Finanzteilen der großen Tageszeitung verfolgen, also welche Selbstzweifel da ausgebrochen sind. Und es ist klar, sie haben keine Antworten, sie haben es angeblich nicht kommen sehen und sie begreifen ganz vieles nicht mehr und sagen das auch offen. Das ist im Grunde das Neue. Und dabei geht es auch um ganz fundamentale Fragen, dass sie noch nicht mal genau sagen können, was zum Beispiel überhaupt Geld ist, was Schulden sind, was ein Kredit ist, was das eigentlich ist. Und diese Selbstzweifel führen dazu, dass man sich natürlich nach anderen Theorien auch umschaut. Das führt meines Erachtens auch dazu, dass eben auch wieder Marx gelesen wird. Wobei man einschränkend sagen muss, wir sind noch weit entfernt von so einer Renaissance von Marx wie in den 60er und 70er Jahren. Aber ich finde das sehr gut, dass wieder viel mehr gelesen wird.
Sie haben sich ja über Jahre bereits mit der Kritik an der politischen Ökonomie, die von Marx formuliert wurde, auseinandergesetzt. Was hat Karl Marx zur heutigen Krise zu sagen? Welche Überlegungen sind heute noch aktuell und nützlich, um die Entwicklungen nachvollziehen zu können?
Ich denke, das Problem ist, es gibt nicht eine eigene Krisentheorie von Marx, oder er hat nie ein Buch über die Krise geschrieben. Wir wissen auch mittlerweile, dass er so ein Projekt hatte, aber es für nötig hielt, dafür sehr viel empirische Forschung noch anzustellen. Was wir haben, sind eben diese 3 Bände des Kapitals. Dort finden sich verstreut sehr viele Anmerkungen zur Krise, aber es wird auch klar, es gibt nicht die Krise. Es gibt ja verschiedene Probleme. Wir haben den industriellen Zyklus, also einfach diese relativ regelmäßige Wiederkehr von kleinen, größeren Einbrüchen. Das könnte etwas mit dem Umschlag des fixen Kapitals, also der Anlage in Maschinen und so weiter, zu tun haben. Wir haben isolierte Krisen an den Geldmärkten, Finanzkrisen, also diese merkwürdige Verselbstständigung von Finanzmarktprodukten, die man sich nicht so richtig erklären kann, wo Marx einfach theoretische Grundlagen dafür liefert, warum es überhaupt dazu kommen kann. Und dann haben wir drittens große sozusagen Systemkrisen, Umwälzungen etwa am Ende des 18. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo alles in Frage gestellt wird, wo quasi der Kapitalismus nur durch ein ganz neues Modell wieder in Schwung kommen kann. Marx kann uns sehr viel für die methodische Herangehensweise liefern, aber die heutige Krise zu erklären, das ist auch ein bisschen sozusagen unsere empirische Arbeit, da gibt es auch einige Ansätze zu.
Die Welt steckt in einer großen Krise, wir denken viel über die Zukunft nach. Inwiefern ist uns Marx behilflich, wenn wir versuchen, die kommenden Entwicklungen nachzuvollziehen und wenn wir versuchen, darüber nachzudenken, was für Alternativen zum vorherrschenden Kapitalismus vorhanden sind?
Ich denke, was die Frage der Alternativen angeht, kann uns Marx auf jeden Fall helfen, weil er einfach schonungslos aufzeigt, wie bestimmte Phänomene zusammenhängen. Er verbietet es uns damit, verkürzte Lösungsmodelle zu finden, wie zum Beispiel jetzt eine andere Geldform. Da gibt es ja viele Diskussionen, Er zeigt systematisch auf, wie die Warenform, das Geld, die kapitalistische Ausbeutung in der Fabrik, in den Betrieben, diese Organisationsform der Arbeit, wie das alles innerlich miteinander zusammenhängt. Und insofern sind das alles wichtige Fingerzeige, sozusagen die Frage an uns, was muss alles geändert werden, damit es wirklich anders wird. Was die Perspektive angeht, also die Situation, in der wir uns momentan befinden, ist, denke ich, muss man dann auch ein Stück weit über Marx hinausgehen. Da denke ich vor allen Dingen an die Ansätze der Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi und solchen Leuten, die sich den Kapitalismus als komplettes globales System, und nur so existiert er von Anfang an, angeschaut haben in seinem langfristigen Verlauf, in einer Entwicklung, die im 15. oder 16. Jahrhundert beginnt und wo es ja immer wieder zu ganz schweren Einbrüchen gekommen ist, zu regelrechten Krisen, in denen die weitere Zukunft des Kapitalismus in Frage gestellt war. Und wenn wir uns das in so einem historischen Vergleich, also in der großen Dimension räumlich und zeitlich angucken, dann ist das hilfreich, weil wir uns erstmal selber verorten können und weil dann deutlich wird, der Punkt, an dem wir uns heute befinden, ist sicherlich wieder vergleichbar so einer grundlegenden Systemkrise, wo alles in Frage gestellt wird. Das ist halt heute eine ganz offene Frage, sozusagen, wer kann überhaupt diese Welt von 7 Milliarden Menschen noch regieren und lässt sich dieser Wahnsinn einer Produktion um der Produktion willen, einer selbstzweckgetriebenen Produktion, lässt sich das noch weiter aufrechterhalten. Und wenn wir da so rangehen, dann hilft uns die Beschäftigung mit Marx und seiner radikalen Sicht auf die Dinge sehr viel weiter, sowohl für unsere eigene historische Verortung als auch für die Frage, wie wir zu einer tatsächlich anderen Gesellschaft kommen können.
Das sagt der langjährige Marx-Kenner Christian Frings. Morgen Mittwoch spricht Frings in Bern vertieft über die Aktualität von Karl Marx, und zwar am Geografischen Institut der Uni Bern. Der Vortrag beginnt um 19:30 Uhr abends. Mehr Informationen gibt's unter debatteforum.worldpress.com.
95,6. Rabe Info.
Am 9. Juni ist Abstimmungssonntag. Dann stimmen wir über die Revision vom Asylgesetz ab. Höchste Zeit also, einen Blick in den Nordosten von Afrika zu werfen, nach Eritrea. Warum das? Eritrea ist ein Militärstaat. Das Regime gehört zu den repressivsten der Welt. Wer den Militärdienst verweigert oder desertiert, riskiert lange Gefängnisstrafen oder gar das Leben. Viele Eritreer ergreifen deshalb die Flucht und kommen auch in die Schweiz. Viele, ja ganz einfach zu viele, sagten sich Bundesrat und Parlament vor etwa einem Jahr und haben kurzerhand beschlossen, Desertion und Militärdienstverweigerung nicht mehr als Asylgrund gelten zu lassen. Was die geplanten Verschärfungen für Flüchtlinge aus Eritrea und anderen Militärstaaten bedeuten, darüber habe ich mit Gilewais Said gesprochen. Gilewais Said ist in Eritrea geboren. Er war blutjung, erst 13 Jahre alt, als er ins Militär einrücken musste. 5 Jahre später ist er geflohen, aus Eritrea bis in die Schweiz. Als Deserteur hat er hier Asyl erhalten. Mittlerweile ist Gilewais Said 28-jährig und arbeitet als Automechaniker in Bern. Er ist unser Kopf der Woche. Ich habe Gilewais Said gefragt, warum er denn damals, vor rund 10 Jahren, aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet ist.
Ja, damals war ich in der Militär in Eritrea. Eritreische Militär ist wie ein Sklave geworden und wir haben immer Krieg. Und ich will einfach frei sein, mein Leben selber steuern.
Seit 1993 ist Eritrea unabhängig von Äthiopien, doch seither ist es eine Militärdiktatur, ein Militärregime, das das ganze Leben der Bevölkerung kontrolliert. Was heißt das für die Bevölkerung, in einem Militärregime zu leben?
Ja, in Eritrea, das heißt, es gibt keine andere Leben. Zum Beispiel jede Person, die in Eritrea wohnt, er ist in der Militär. Wenn man Krankenschwester ist und wenn man Lehrer ist, wenn man Chauffeur ist, alle sind Militär. Und in Eritrea, es gibt keine Verfassung bis jetzt. Wir haben kein Parlament. Der Präsident ist der Chef von der Militär, der Chef von der Stadt, der Chef von der Universität. Er ist der oberste Chef von alles. Alles sind in seiner Hand.
Alle Männer zwischen 18 und 40 Jahren müssen Militärdienst leisten, eigentlich nur 18 Monate lang, aber die meisten, haben Sie im Vorgespräch gesagt, sind länger im Militärdienst.
Ja, normalerweise der Militärdienst war von 18 bis 40 und das dauert 18 Monate. Nachher ist schon gewechselt von 40 bis 70 auch sind im Militär jetzt zur Zeit. Sie bekommen auch gar kein Geld, weil die verdienen 10 Franken pro Monat. Und die arbeiten alles wie Sklaven von der Regierung. Und es gibt auch die Minderjährige. Und auch, sie haben jetzt neue System auch. Alle Leute von 60 bis 70, die haben alles jetzt eine Waffe bekommen zu Hause und die arbeiten auch alles Militärdienst in der Quartier oder in der Stadt.
Militärdienst zu leisten in Eritrea, wenn man es vergleicht mit der Schweiz, wo man ein bisschen Schießübungen macht, ein bisschen den Kriegsfall probt, wobei er sehr weit entfernt ist. Was heißt es in Eritrea, wenn man Kriegsdienst leisten muss, Militärdienst leisten muss?
Wenn man eritreische Militärsystem und Schweizer Militärsystem, wenn man vergleicht. Von mir ist die schweizerische Militärdienst wie eine Paradies. Man kann nicht vergleichen.
Was passiert, wenn in Eritrea Männer Militärdienst verweigern? Was haben Sie zu befürchten?
In der Militärgesetz von Eritrea, wenn man die Militär verweigert, dann, wenn man hat Glück, bekommt mehrere Jahre Gefängnis und wenn man hat Pech, dann schießen sie ihm. Es gibt in Eritrea mehr als 360 Gefängnisse und noch es gibt zum Beispiel Villa oder ein Haus, wo man nicht denkt, das ist Gefängnis, aber es ist von dem Geheimdienst alles dort die Leute gesperrt. Amnesty International hat gesagt, mehr als 10.000 politische Gefangene gibt in Eritrea, aber wenn man zählt auch die im Militär, die im Gefängnis gehen und so, dann in Eritrea gibt es mehr als 30.000 Leute im Gefängnis.
Sie, Gilevar Said, haben den Kriegsdienst, Militärdienst verweigert in Eritrea, sind darum in die Schweiz gekommen, haben hier vor 10 Jahren erfolgreich Asyl bekommen. Wie sind Sie von Eritrea bis in die Schweiz gekommen damals?
Bei mir war nicht so schlimm, weil ich bin zu Fuß nach Sudan und dann von Sudan mit dem Flugzeug nach Rom. Von Rom bin ich hier gekommen. Aber erst zur Zeit, wenn wir schauen, zum Beispiel in 2011, 2012 und 2013, die Leute haben so viele Schwierigkeiten. Zurzeit ist das Problem zwischen Eritrea und Sudan und zwischen Sudan und Libyen und zwischen Sudan und Ägypten. Weil die Regierung, die eritreische Regierung, hat zum Beispiel die Geheimdienst im Sudan gekauft und die Geheimdienste von Eritrea sind auch im Sudan. Und sie bringen diese Person zum Beispiel nach Sudan. Er bezahlt 3.000, 4.000 Franken und dann dort die Leute, die Rashida, die nehmen diese Person als Gefangene und fragen etwa 10.000 so Dollar. Und wenn man nicht bezahlt, in 3 Tage, 4 Tage, die verkaufen weiter in der Beduinen im Sinai. Und im Sinai wird das Geld 4-mal oder 10-mal mehr als 40.000 Dollar man muss bezahlen. Sonst man wird geschlachtet und die Organe verkauft. Das ist die Situation. Das heißt, die Freiheit kostet unser Leben. Wenn man hat Glück, dann kommt bis hier.
Es gibt sehr viele Gründe genug, aus Eritrea zu flüchten. Es gibt in der Schweiz eine sehr große eritreische Diaspora, sehr viele eritreische Flüchtlinge. Allein im Jahr 2011 gab es über 3.300 Asylgesuche von Eritreerinnen und Eritreern. Damals beschloss dann auch Bundesrat und Parlament, dass das zu viele seien und haben eine Verschärfung vom Asylgesetz beschlossen. Ein Punkt darin ist eben, dass in Zukunft Wehrdienstverweigerer nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden sollen. Was bedeutet das jetzt konkret für die eritreischen Flüchtlinge, die jetzt neu ein Asylgesuch stellen, wenn diese Änderung angenommen wird?
Ja, das wird ganz schwierig. Ich glaube, die Schweizer muss das eritreische Militär genau untersuchen und gut schauen. Und dann man kann sagen, die sind von Militär verweigert oder die sind von den Sklaven frei geworden. Das sind zwei verschiedene. Und ich sehe, die eritreische Jungs, wenn sie von der Militär weggehen, die gehen nicht, weil die hassen sein Land, aber die wollen frei sein, einfach einmal frei zu sein, frei zu leben. Und das ist, ich glaube, die sind zwei verschiedene Sachen. Und man muss mit Sklaven sehen und nicht mit Militär.
Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, dann werden viele Flüchtlinge aus Eritrea nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt sein und einen B-Ausweis erhalten, sondern sie werden einen F-Ausweis erhalten. Das heißt, sie sind vorläufig aufgenommen und haben damit weniger Rechte, weniger Möglichkeiten als diejenigen, die einen B-Ausweis haben. Was bedeutet das für die Flüchtlinge?
Es gibt verschiedene Beispiele. Zum Beispiel, es gibt Leute, die F und von 6, sie können nicht die so die Kinder, die Frauen. Und auch eine Person, zum Beispiel, ich kenne, er wohnt in Wallis. Er ist seit 91 oder 90 hier in der Schweiz und bis jetzt er hat F und er konnte nicht arbeiten. Er hat kein Recht, eine Schweizer Pass zu fragen oder anmelden, oder er konnte nicht arbeiten und bis jetzt er hat die F und die Situation wird so.
Als Flüchtling mit einem F-Status kann man eigentlich arbeiten, also die Erlaubnis hat man. Trotzdem ist es sehr schwierig, eine Arbeit zu finden. Warum?
Ja, man hat die Erlaubnis zum Arbeiten, aber das Problem, wenn die Arbeitgeber sieht nur einen F-Ausweis und sagt, diese Person ist vielleicht von 6 Monaten oder 1 Jahr und er will eine Person, der B hat, weil es hat mehr Sicherheit bei ihm zu bleiben. Aber wenn man hat F, vielleicht einmal geht weg. Und deswegen die Arbeitgeber immer, sie wollen die B oder C. Das ist die Mentalität in der Schweiz, die Leute von den Arbeitgebern.
Wenn Sie im Moment die Situation betrachten in Eritrea, sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, Perspektiven, wie sich die Situation dort in näher oder ferner Zukunft verändern könnte?
Immer geht die Situation in Eritrea schlechter, aber was gute Sachen ist, jetzt die jungen Leute hier in der Schweiz oder in ganz Welt. Es gibt immer eine Bewegung, aber in Eritrea selber ist alles Militär und die Geheimdienste und so. Man hat nicht viel Chance, etwas zu machen. Aber die 21. Januar haben wir gesehen, eine Colonel in der eritreischen Militär, in Abteil von den Panzer. Er heißt Said al-Hajjai und er hat mit 13 Panzer gekommen. Er hat die Gebäude von der Ministerium genommen, der hat alles in Kontrolle gemacht. Und seine Frage war ganz klar, er will alle politischen Gefangenen rauskommen. Zweitens war die Verfassung muss sofort eintreten. Und diese zwei Fragen sind von allen Eritreern, alle Religionen, alle Ethnik. Und dann, sie haben ihm gesagt, okay und so. Und am Ende, er hat die Gebäude verlassen. Und dann, sie haben ihn verfolgt und dann er ist gestorben. Aber das heißt nicht, die Bewegung immer bleibt und immer wird mehr. Zum Beispiel, wenn ich sehe, von 10 Jahren hier in der Schweiz, die waren die 99% mit Regime. Und jetzt sind zum Beispiel, wir sind mehr stärker, weil wir haben die Recht, wir wollen in Eritrea die Verfassung eintreten, alle Gefangenen rauszukommen. Und unsere Frage ist, in Eritrea eine Demokratie zu machen. Wir wollen unseren Präsidenten selber stimmen. Und ich hoffe, in ein paar Jahren wird Eritrea frei von diesem Diktator und wir sind in Eritrea in einem Freiheitsland.
Das hofft Gilewey Said aus Eritrea. Als Deserteur hat er vor 10 Jahren in der Schweiz Asyl erhalten. Ob dieses Recht nun stark eingeschränkt wird, darüber entscheidet das Schweizer Stimmvolk im Rahmen der Abstimmung über die Asylgesetzrevision. Zahlreiche Links zur Abstimmung und zur Situation in Eritrea finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.